Liebe Brüder und Schwestern, ich freue mich, dass wir heute am Sonntagmorgen zusammen sein dürfen zu diesem wichtigen Thema. Und ihr seht, es geht um das Mahl des Herrn. Lasst uns aufschlagen, 1. Korinther 11, die Verse 17 bis 34. Der Text wird natürlich oft gelesen, meistens nicht ganz, meistens nur ein Auszug daraus. Wollen wir ihn heute Morgen ganz lesen, aufnehmen, verinnerlichen? Das ist die umfassendste Belehrung, die wir in der ganzen Schrift finden zu diesem Thema. Paulus schreibt an die Korinther: Wenn ich aber Folgendes vorschreibe, so lobe ich nicht, dass ihr nicht zum Besseren, sondern zum Schlechteren zusammenkommt. Denn erstens höre ich, dass wenn ihr in der Gemeinde zusammenkommt, Spaltungen unter euch sind, und zum Teil glaube ich es. Denn es müssen auch Parteiungen unter euch sein, damit die Bewährten unter euch offenbar werden. Wenn ihr nun zusammenkommt, so ist es nicht möglich, das Herrenmahl zu essen. Denn jeder nimmt beim Essen sein eigenes Mahl vorweg, und der eine ist hungrig und der andere ist betrunken. Habt ihr denn nicht Häuser, um zu essen und zu trinken? Oder verachtet ihr die Gemeinde Gottes und beschämt die, welche nichts haben? Was soll ich euch sagen? Soll ich euch loben? Hierin lobe ich nicht. Und jetzt kommen die wichtigen Worte. Denn ich habe es von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe, dass der Herr Jesus in der Nacht, in der er überliefert wurde, Brot nahm und als er gedankt hatte, es brach und sprach: Dies ist mein Leib, der für euch ist, dies tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, dies tut, so oft ihr trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Wer also unwürdig das Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, wird des Leibes und Blutes des Herrn schuldig sein. Der Mensch aber prüfe sich selbst, und so esse er von dem Brot und trinke von dem Kelch. Denn wer isst und trinkt sich selbst Gericht, wenn er den Leib des Herrn nicht richtig beurteilt. Deshalb sind viele unter euch schwach und krank, und ein Gutteil sind entschlafen. Wenn wir uns aber selbst beurteilten, so würden wir nicht gerichtet. Wenn wir aber von dem Herrn gerichtet werden, so werden wir gezüchtigt, damit wir nicht mit der Welt verurteilt werden. Daher, meine Brüder, wenn ihr zusammenkommt, um zu essen, so wartet aufeinander. Wenn jemand hungert, der esse daheim, damit ihr nicht zum Gericht zusammenkommt. Das Übrige aber will ich anordnen, sobald ich komme. Soweit dieser Abschnitt, den wir jetzt gelesen haben. Das Mahl des Herrn ist ein komplexes Thema und es herrscht leider viel Verwirrung in der sogenannten Christenheit, aber bis hin in den Leib Christi hinein, bis in die echten Gemeinden hinein. Das bedeutet, es gibt eine große Not und die lautet wenig Schriftkenntnis. Der geistliche Grundwasserspiegel sinkt immer mehr und selbst solche zentralen Themen wie Taufe und Abendmahl sind manchen nicht wirklich bekannt, die Lehre darüber. Und darum finde ich es gut, wir hatten vor 3 Jahren einmal einen Vortrag über die Taufe drüben im Stift in Hohenstein-Ernsthal und heute Morgen haben wir das Thema Mahl des Herrn. Und wir wollen natürlich fragen: Was sagt die Schrift dazu? Nicht, was sagt diese Tradition oder jene? Nicht, was sagt diese Kirche oder jene? Auch nicht, was sagt diese Gruppe oder jene oder dieser Bruder und jener? Sondern, was sagt die Schrift? Der Sebastian hat es eben schon angedeutet. Es gibt mehrere Bezeichnungen für das Mahl des Herrn. Die Bezeichnung Abendmahl kommt in der Schrift gar nicht vor. Das heißt nicht, dass wir sie nicht verwenden dürfen. Ja, so streng sollten wir nicht sein. Wir dürfen das Abendmahl nennen, auch wenn wir es an einem Morgen feiern. Das macht nichts. Aber die biblischen Begriffe sind entweder Tisch des Herrn oder Herrenmahl. Ihr seht immer die Stellen, wo es vorkommt. Oder, wie Sebastian vorhin gelesen hat, das Brotbrechen. Das sind die biblischen Bezeichnungen. Und dieser letzte Begriff des Brotbrechens wurde vor allem in der Urgemeinde verwendet. Deswegen erscheint er mir auch in der heutigen Zeit sinnvoll. Wir sprechen in unserer Gemeinde gerne vom Brotbrechen. Die Urgemeinde brach übrigens zunächst das Brot täglich bei den Zusammenkünften in den Häusern. So lesen wir in Apostelgeschichte 2,46. Später bürgerte sich wahrscheinlich der erste Tag der Woche ein, obwohl sie keinen gesetzlichen Feiertag hatten wie wir. Und ihr müsst wissen, die Woche beginnt im jüdischen Kontext immer abends um 18 Uhr, also am Samstagabend nach unserer Bezeichnung um 18 Uhr. Das war der erste Tag der Woche. Also wahrscheinlich haben sie nach einem langen Arbeitstag samstagabends das Brot gebrochen. Wie auch immer, wir sind nicht mehr im Judentum vor 2000 Jahren. Wir können andere Wege finden. Wann das Brot gebrochen wird, wird in der Bibel nicht exakt vorgeschrieben. B, die Wurzeln, das Passamahl im Alten Testament, natürlich. Die Mahlfeier der Gemeinde Jesu weist zurück auf das Passa Israels. In der Nacht vor dem Auszug aus Ägypten mussten ja die Israeliten die Türpfosten und Oberschwelle ihrer Häuser mit dem Blut eines fehlerlosen Passahlamms bestreichen. Und das haben sie auch getan. Denn auch Israel stand als Volk unter Schuld, unter Sünde und Schuld. Und so wurde nun in jedem Haus ein Lamm geopfert. Das heißt, anstelle der sündigen Hausbewohner starb ein unschuldiges Tier. Sein Blut rettete vor dem Schwert des Würgeengels. Und dieses Lamm wurde mit ungesäuertem Brot und bitteren Kräutern verzehrt, damals in Israel. Darum ist das alttestamentliche Passa Vorbild für die neutestamentliche Mahlfeier der Gemeinde. Denn Paulus schreibt in 1. Korinther 5, Vers 7, auch wir haben ein Passalamm, das ist Christus, für uns geopfert. So wie für die Israeliten ein wirkliches Lamm, ein unschuldiges, fehlerfreies Lamm, das Leben lassen musste, so ist für uns der Herr Jesus geopfert worden, allerdings ein für allemal. Die Israeliten mussten es jährlich wiederholen und wir haben einen anderen Charakter der Mahlfeier, darauf komme ich gleich. Wie das Blut des Passahlammes damals vor dem Gericht rettete, so rettet uns heute nicht das Mahl, nicht das Abendmahl, nicht das Brotbrechen, sondern der Glaube an das unschuldige, vergossene Blut, an unser Passahlamm, den Herrn Jesus Christus. Auch wir brauchten Errettung von Tod, Teufel, Sünde, Hölle und Welt und von dem Zorn Gottes. Und vor all diesen Dingen rettet der gekreuzigte und auferstandene Herr Jesus, das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trug. Dann C, die Einsetzung des Mahles. Der Herr Jesus selbst hat das Mahl in der Nacht vor seinem Sterben für seine Jünger und für die spätere Gemeinde, die entstehen sollte, eingesetzt. Alle vier Evangelien berichten übereinstimmend, wie der Herr Jesus während dieser Passafeier, während sie das Passalamm gegessen haben, dort in dem Obersaal, wie er darüber dem Vater im Himmel dankte und dann das Brot nahm, es brach und an die Jünger weitergab mit den Worten, dies ist mein Leib. Und danach dankte er über dem Kelch. Bei einer Passafeier waren vier Kelche auf dem Tisch, aber er nahm diesen dritten Kelch, der auch Festbecher genannt wird, und sagte, trinket alle daraus, das ist mein Blut, das ist mein Blut des neuen Bundes, es wird vergossen für viele zur Vergebung der Sünden. Diese Worte kennen wir, rot hervorgehoben, der Leib und das Blut Jesu Christi. Wollen wir an der Stelle festhalten, dass Judas den Obersaal in Jerusalem zuvor verlassen hatte. Das kann man zeigen im Neuen Testament, Für mich ist das eindeutig. Der Herr wollte dieses innige Mahl, nachdem ihm herzlich verlangt hatte, nur mit seinen wahren Jüngern und Freunden feiern, nicht mit Verrätern und Heuchlern. Es gab einen Erweckungsprediger in Norwegen, sein Name war Karl Olof Rosenius. Es gibt dicke Bücher von ihm, die meine Frau und ich einmal gelesen haben, so als Andachten täglich. Und da sagt er in einem seiner Bände auch sehr bewegend, was er hier niedergeschrieben hat: Ist es nicht schrecklich, wenn ein Mensch, der sein ganzes Leben lang ohne Gott in der Welt lebt und sich gut ohne ihn durchhilft, zwei- oder dreimal im Jahr dem Herrn in seinem heiligen Liebesmahl unter die Augen treten und die innigste Freundschaft mit ihm an den Tag legen will, um gleich darauf wieder demselben nichtigen Wesen und gottlosen Leben zurückzukehren wie zuvor? Ist dies nicht ganz dasselbe, was Judas in Gethsemane tat, als er zu Jesus trat und sprach: Gegrüßt seist du, Rabbi, und ihn dann küsste? Wird der Herr nicht auch zu solchen Abendmahlsgästen sprechen: Warum bist du gekommen? Verrätst du des Menschensohn mit einem Kuss? Erbebst du nicht an deinem ganzen Leib und an deiner ganzen Seele davor, mit einem solchen Sinn Gott unter die Augen zu treten? Begreifst du nicht, dass der große heilige Herr dann zu dir sprechen wird: Du Heuchler, ich weiß deine Werke. Du bist nicht mein Freund, sondern der Weltfreund. Warum bist du hierher gekommen, wo meine Freunde das Gedächtnis meines Todes feiern? Weiche von mir, du Heuchler. Sehr ernste Worte von dem Erweckungsprediger Rosenius. Kommen wir zu dem vierten Punkt, das Wesen der Mahlfeier. Und darauf möchte ich natürlich den Schwerpunkt legen. Wie eben bereits anklang, ist das Mahl des Herrn ein Gedächtnismahl. Das Mahl des Herrn ist ein Gedächtnismahl. Das ist das Erste, was wir über den Charakter des Mahles sagen wollen. Wie dem alttestamentlichen Gottesvolk die Erinnerung an den Auszug aus Ägypten durch das Passamahl von Gott geboten war, so soll auch die örtliche neutestamentliche Gemeinde immer wieder der Erlösungstat Jesu am Kreuz auf Golgatha und am Auferstehungstag gedenken. Und darum gebietet der Herr: Solches tut zu meinem Gedächtnis. In einem Psalm 111, Vers 4 steht im Alten Testament schon, dass der Herr ein Gedächtnis gestiftet hat seiner Wunder. Wir denken an das Wunder von Golgatha und vom Auferstehungsmorgen, das Wunder von Kreuz und Auferstehung. Und an dieser Stelle muss ich nun die biblisch-neutestamentliche Lehre scharf abgrenzen von der römisch-katholischen Kirche. Es geht um die Wahrheit heute Morgen, es geht nicht um Diffamierung oder Beleidigung von andersgläubigen Menschen. Ich bin selbst mit einer ehemaligen Katholikin verheiratet, mit einer ehemaligen katholischen Religionslehrerin. Ich habe nichts gegen Katholiken als Menschen, aber es geht um die Lehre. Im katholischen Gottesdienst ist ja die Eucharistiefeier der Mittelpunkt. Also was wir Abendmahl nennen, wird dort Eucharistiefeier genannt. In diesem Gedenken liegt etwas Positives. Die katholische Kirche hat das bewahrt, jeden Sonntag an das Opfer Jesu Christi zu denken, nur macht sie es leider, wie ich meine, in einer falschen Art und Weise. Denn in jeder Eucharistiefeier wird nach katholischem Verständnis das Opfer Jesu Christi unblutig wiederholt. Das wissen wir oft nicht, wenn wir aus evangelischem Hintergrund kommen, wenn wir darin nicht groß geworden sind. Aber es ist leider so, nach offizieller katholischer Lehre wird in jeder Eucharistiefeier das Opfer Jesu Christi unblutig wiederholt. Das Opfer Jesu muss aber nicht wiederholt werden. Die katholische Kirche lehrt, dass Brot und Wein unter dem Gebet des Priesters in den wahren Leib und in das wahre Blut Jesu Christi verwandelt würden. Diese Lehre nennt man Transsubstantiation, das ist fast ein Zungenbrecher, ja, Transsubstantiation, das heißt, Brot nimmt eine andere Substanz an, es wird zum wahren Leib Jesu Christi und auch der Wein nimmt eine andere Substanz an, es wird zum wahren Blut Jesu Christi. Jedes Mal, wenn nach katholischem Ritus so das Mahl gefeiert wird. Brot und Wein werden wörtlich in den Leib und das Blut Jesu Christi verwandelt. Nach katholischem Verständnis, nicht nach biblischem. Da passiert gar nichts, ja, in dieser Weise. Aber nach katholischem Verständnis, das glaubt jeder linientreue Katholik. Nun, die meisten von uns, nehme ich an, kommen eher aus evangelisch, protestantisch, lutherischem Hintergrund. Und da ist die Lehre, dass der wahre Leib und das wahre Blut Christi stehen in, bei und unter Brot und Wein auf dem Tisch. Luther hat betont, das ist mein Leib, das ist mein Blut. Er hat das Wort ist sehr betont. Er hat nicht gesagt, es wird zum Leib und es wird zum Blut, wie die Katholiken, dass es sich verwandeln muss. Er hat gesagt, das ist, ja, und das sehr betont. Und das glaubt auch jeder linientreue Protestant bis heute und Lutheraner sowieso. Aber die biblische Sichtweise ist meinem Verständnis nach, als der Herr Jesus sagte, dies ist mein Leib, da meinte er, das ist ein Symbol für meinen Leib. Denn stellt euch vor, als er mit seinen Jüngern zu Tisch lag im Obersaal und dann das Brot nahm und sagte, das ist mein Leib, da wussten sie doch nicht, das ist sein Körper. Ja, der hielt dieses Brot in den Händen, aber es symbolisiert meinen Leib. So wie mein Körper jetzt gebrochen wird am Kreuz, so breche ich jetzt dieses Brot. Es ist ein Symbol für meinen gebrochenen Leib. Und als er dann den Wein nahm, dann wussten sie, das ist nicht sein Blut, sondern es soll sein Blut symbolisieren, das später für sie fließen würde am Kreuz. Also ich glaube, hier der mehr reformierten Tradition nennt man das dann, wo betont wird, es ist ein Symbol für Leib und Blut Jesu Christi. Übrigens an dieser Frage ist die Reformation auseinandergebrochen in zwei große Hälften. Luther und Zwingli haben sich 1529, nicht weit weg von meinem Heimatort, wo ich groß geworden bin, getroffen, in Marburg an der Lahn. Und dort haben sie über diese Abendmahlsfrage gerungen. Und Luther hat darauf bestanden, es ist Leib und Blut. Und Zwingli hat gesagt, nein, es ist nicht, es symbolisiert Leib und Blut. Und daran ging die ganze Reformationsbewegung auseinander. Leider, müssen wir heute sagen. Und ich habe eben schon angedeutet, die katholische Kirche lehrt eine ständige Wiederholung des Opfers. Und das ist natürlich für jeden wahren Gläubigen wirklich eine sehr herausfordernde Behauptung, ja, die uns abstößt und wo wir sogar an Gotteslästerung denken unter Umständen. Die Bibel lehrt eine Theologie der Einmaligkeit. Darf ich uns das kurz entfalten? Zum Beispiel Hebräer 7, 25 bis 27, da steht, das hat er ein für allemal getan, als er sich selbst dargebracht hat. Warum sollte man das wiederholen, wenn die Bibel sagt, ein für allemal ist das Opfer geschehen. In Hebräer 9, 11 bis 15, mit seinem eigenen Blut ein für allemal in das Heiligtum hineingegangen. In das himmlische Heiligtum. Ein für allemal. Das kann man nicht wiederholen. In Hebräer 9, 22 bis 26, jetzt aber ist er einmal in der Vollendung der Zeitalter offenbar geworden. Hier steht im Griechischen eben einmal, nicht zweimal, nicht dreimal, nicht x-mal, ein einziges Mal. Einmaligkeit. Hebräer 9, 27, 28, so wird auch der Christus, nachdem er einmal geopfert worden ist, wieder steht hier das Zahlwort. Das braucht man nicht wiederholen. Das geht gar nicht, das ist unmöglich. Fünftens, Hebräer 10, 5 bis 10, sind wir geheiligt durch das ein für allemal geschehene Opfer. Wieder diese Formulierung, ein für allemal. Das sagen wir ja auch, wenn wir eine Einmaligkeit betonen wollen, dann sagen wir, das ist ein für allemal gilt das. Ja? Damit ist klar, es kann und braucht nicht wiederholt werden. Hebräer 10, 11 bis 13, dieser aber hat ein Schlachtopfer für Sünden dargebracht, wieder das Wort, Zahlwort 1, nicht 2, und sich für immer gesetzt. Wann setzt man sich? Wenn man eine Arbeit vollbracht hat. Der Jesus hat sich zur Rechten Gottes gesetzt. Das Opfer ist ein für allemal gebracht. Und siebtens, denn mit einem Opfer hat er die, die geheiligt werden, für immer vollkommen gemacht. Mit einem, wieder steht hier das Zahlwort 1, ein Opfer für immer vollkommen gemacht. Das ist die Theologie der Einmaligkeit, die wir ganz besonders im Hebräerbrief finden. Es ist schon interessant, dass der Hebräerbrief in der katholischen Kirche eine sehr untergeordnete Rolle spielte. Aber ich muss ehrlich sagen, auch Luther hatte mit ihm manche Mühe und noch mehr mit dem Jakobusbrief. Aber das verzeihen wir ihm jetzt mal. Halten wir fest, Jesu Opfer ist unwiederholbar. Man kann aber das Gedächtnis an sein Opfer beliebig oft wiederholen. Jeden Tag, jede Woche, jeden Monat. Man kann es beliebig oft wiederholen, das Gedächtnis. Deswegen sprechen wir hier vom Gedächtnismahl. Wenn der Herr Jesus sagt, solches tut zu meinem Gedächtnis, dann will er, dass sich seine Jünger auf das Heilsgeschehen von Golgatha konzentrieren. Beim Brechen des Brotes und Trinken des Weines wird uns das Leiden und Sterben Christi ja neu vor Augen gestellt. Wir sehen die große Liebe Gottes, der seinen einzigen Sohn nicht verschonte, sondern ihn für uns hingegeben hat. Wir sehen den Abendmahlsaal vor unseren Augen. Wir hören die Worte, Vater, hab Dank für meinen Leib. Nun darf ich ihn hingeben für die Sünden der ganzen Welt. Wir sehen den Garten Gethsemane. Wir hören, wie er betet, Vater, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille. Wir sehen den Hügel Golgatha vor unserem inneren Auge. Wir hören die Worte Jesu, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Aber noch wichtiger die Worte, es ist vollbracht. Und uns geht die Liedstrophe durch den Kopf, wie er auch an mich gedacht, als er rief, es ist vollbracht. Beim Brotbrechen werden wir in die Gegenwart des Kreuzes gestellt. Das Kreuz kommt förmlich in unseren Raum hinein. Es stand auf Golgatha, auf einem anderen Kontinent, im Land Israel vor 2000 Jahren. Es stand nicht in Niederlungwitz. Aber wenn wir beim Brotbrechen daran denken, haben wir es vor Augen und es kommt förmlich an den Ort, wo wir uns gerade aufhalten. Das Mahl zieht mich durch das Gedenken an das Sterben Jesu in die Gegenwart des Kreuzes. Und das ist das Wunder und Geheimnis des Mahles. Ich habe den Eindruck, dass manche darüber noch nachdenken sollten, warum das Brotbrechen so wichtig ist, warum es so wichtig ist für uns, immer wieder in die Gegenwart des Kreuzes zu kommen. Sonst würden sie sich ja nicht damit begnügen, zwei- oder dreimal das Mahl im Jahr zu feiern und vielleicht noch bei einem Massenabendmahl, wo aus diesen heiligen Gedanken, entschuldigt den Ausdruck, eine Schluckimpfung für viele gemacht wird. Ja, manche nehmen das Mahl wie eine Schluckimpfung. Das ist aber keine Schluckimpfung. Und für manche scheint der Tisch des Herrn eine ähnliche lästige Pflicht zu sein, wie der halbjährliche Zahnarztbesuch. Ja, aber das sollte uns doch alle freuen und wir sollten großes Verlangen danach haben. Ihr Lieben, an dieser Stelle wollen wir uns im Herzen prüfen, was bedeutet mir die Gemeinschaft des Leibes und Blutes Jesu Christi? Ist es wirklich eine lästige Pflicht oder ein heiliges Geschehen mit tiefen geistlichen Segen? Ein zweiter Gedanke, wir denken nach über das Wesen des Mahles, über den Charakter des Mahles. Es ist natürlich auch ein Gemeinschaftsmahl. Alle Mahlzeiten sind Zeiten der Gemeinschaft. So ist es erst recht beim Mahl des Herrn, Und zwar in einem doppelten Sinn. Einmal spricht die Schrift von der Gemeinschaft des Blutes in 1. Korinther 10, Vers 16. Paulus schreibt, der gesegnete Kelch, den wir segnen oder für den wir danken, könnte man auch sagen, ist der nicht die Gemeinschaft des Blutes Christi? Wenn wir von dem Kelch trinken, auch wenn nicht das wahre Blut Jesu in dem Kelch ist, sondern Wein oder Saft, aber wenn wir von dem Brot trinken, dann erinnern wir uns daran, dass wir auch dieses Blut Jesu Christi für uns getrunken haben. Er hat einmal gesagt, wenn ihr nicht mein Leib esst und mein Blut trinkt, könnt ihr keine Gemeinschaft mit mir haben. Die Juden haben daran Anstoß genommen. Aber wir haben es im Glauben gegessen, den Leib und das Blut getrunken. Und wenn wir von dem Kelch trinken, dann denken wir wieder daran. Durch das Trinken von Wein oder Saft habe ich im Glauben Anteil an der Kraft des vergossenen Blutes Jesu Christi. Da ist kein Menschenblut geflossen, da ist kein Engelblut geflossen, da ist göttliches Blut geflossen, das mein Herz reingewaschen hat wie Schnee. Und es ist auch die Gemeinschaft des Leibes. Interessant, dass er hier zuerst mit dem Blut beginnt, in 1. Korinther 10, Vers 16, und dann erst den Leib nennt. Das Brot, das wir brechen, ist das nicht die Gemeinschaft des Leibes Christi? Denn ein Brot ist, so sind wir viele, ein Leib, weil wir alle eines Brotes teilhaftig sind. Gerade im Mahl soll die Einheit und Einigkeit der Gläubigen sichtbar werden. Die Glieder bilden einen Leib, der Verbindung hat mit dem unsichtbaren Haupt. Und das Mahl ist im vollen Sinn ein Gemeinschaftsmahl. Es hat aber auch noch einen anderen Aspekt, ihr Lieben. Wie kann man dann in unversöhnter Haltung von diesem Brot essen, von diesem Kelch trinken, wenn man sich nicht mehr grüßt oder nicht mehr miteinander spricht oder im Herzen ganz böse Gedanken hat gegen den anderen? Und darum muss ich uns heute Morgen fragen, jeden Einzelnen von uns, lieber Bruder, liebe Schwester, hast du mit allen Geschwistern in deiner Gemeinschaft Gemeinschaft? Gemeinschaft ist mehr als nebeneinander auf Stühlen sitzen. Gemeinschaft heißt Anteil geben und Anteil nehmen. Und dieser Liebeskreislauf wird natürlich durch Sünde, die zwischen uns steht, gestört. Wenn uns der Teufel, wenn er es geschafft hat, diesen Liebeskreislauf zu durchbrechen und etwas zwischen mich und dem Bruder zu bringen, zwischen mich und die Schwester, dann wollen wir das bereinigen, aus der Welt schaffen. Ihr lieben Geschwister, das Mahl Christi ist ein Gemeinschaftsmahl. Wer einem anderen Jünger Jesu die Gemeinschaft verweigert, der hat kein Recht, an diesem Mahl teilzunehmen. Da heißt es dann in der Schrift, geh zuerst hin und versöhne dich, sonst nimmst du dir das zum Gericht. Wo Brüder und Schwestern zusammen das Brot brechen und in ungefärbter Bruderliebe an den Tod des Herrn denken, da ist der Geist Christi mitten unter ihnen und die Mahlfeier kann sogar zu einem Stück Himmel auf Erden werden. Ihr lieben Geschwister, danach wollen wir streben. Hier auf dieser Erde, wenn wir Gottes Wort gehorsam werden, auch im Blick aufs Mahl, werden wir viel Segen erleben, ganz gewiss. Drittens. Das Mahl des Herrn ist auch ein Verkündigungsmahl. Es ist ein Gedächtnismahl, es ist ein Gemeinschaftsmahl, es ist ein Verkündigungsmahl. Paulus schreibt, denn so oft ihr von diesem Brot esst und von diesem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis dass er kommt. Und wir fragen, was soll verkündigt werden? Antwort, der Tod Christi, was nichts anderes bedeutet als der Sieg Christi. Im Psalm heißt es, man singt mit Freuden vom Sieg in den Hütten der Gerechten. Der Sieg von Golgatha soll und muss proklamiert werden. Jesus Christus, der Sohn Gottes, hat die Chaosmächte bezwungen. Ich habe sie eben schon mal aufgezählt. Tod, Teufel, Sünde, Hölle und Welt sind besiegt. Der alten Schlange ist der Kopf zertreten. Der Kopf ist ab. Und der Teufel ist besiegt auf Golgatha, Und diesen Sieg, den proklamieren wir vor der sichtbaren und vor der unsichtbaren Welt. Das beantwortet schon die Frage B. Wem soll verkündigt werden? Antwort: der sichtbaren und der unsichtbaren Welt. Für uns Gläubige ist es immer wieder wichtig, dass der Sieg ausgerufen wird. Das kann uns stärken. Es gibt auch einen Chorus, der immer noch gerne gesungen wird. Jesus Christus ist der Sieger über Hölle, Tod und Teufel. Ja, darum wähle ich ihn. Kennt ihr bestimmt auch. Und so wollen wir immer wieder sagen, Herr Jesus, du bist der Sieger, auch über jedes Problem in meinem Leben. Du hast auf Golgatha 100 Kilo gehoben. Du hast den Satan besiegt. Dann kannst du auch die 3 Kilo, die gerade in meinem Leben zu stemmen sind, die kannst du erst recht heben, ja? Oder die 25 Kilo. Und wenn es 75 Kilo wären, die kann er auch heben. Er hat schon 100 Kilo gehoben. Wer 100 Kilo heben kann, kann auch kleinere Gewichte heben. Und so wollen wir das in unserem Leben sehen. Wir verkündigen der sichtbaren Welt, aber auch der unsichtbaren Welt, weil wir um die Realität der Engel wissen. Paulus erwähnt in Kapitel 11, Vers 10 im 1. Korintherbrief die Engel. Er sagt, um der Engel willen, da ist der Zusammenhang ein anderer, da geht es um die Kopfbedeckung. Das Mahl des Herrn ist ein Verkündigungsmahl und wenn das Mahl gefeiert wird, darf auch mal die Predigt ein paar Minuten kürzer sein, denn das Mahl des Herrn ist auch Verkündigung. Auch da verkündigen wir. Deswegen wollen wir Lehre nicht geringschätzen. Sebastian hat zu Recht die 4 Pfeiler erwähnt und die 2 aus Matthäus noch ergänzt. Damit bin ich voll und ganz einverstanden. Viertens, das Mahl des Herrn ist ein Vergewisserungsmahl. Jetzt müssen wir ganz genau zuhören, auch wenn es warm ist und wenn wir vielleicht heute Nacht nicht so gut geschlafen haben, weil es zu heiß war, weil es nur bis 20 Grad runtergekühlt hat. Ja. Aber das ist wichtig. Das Mahl des Herrn ist ein Vergewisserungsmahl. Wenn wir sagen, das Mahl des Herrn vergewissert uns, dann meinen wir, dass durch die Teilnahme am Mahl die bereits zuvor erfahrene Vergebung der Sünden eine Vergewisserung erfahren kann. Beim Mahl geschieht keine Vergebung der Sünden, sondern Vergebung der Sünden geschieht, wenn ich sie dem Herrn bekenne. Aber beim Mahl des Herrn kann ich mich dessen vergewissern. Da kann mir das ganz neu wichtig werden und sicher werden, dass meine Sünden bereits vergeben sind. Keine Sündenvergebung geschieht hier. Sündenvergebung geschieht nach der Schrift nur durch das Blut Jesu Christi. An keiner Stelle steht geschrieben, dass durch eine sakramentale Handlung Sündenvergebung geschieht. Wo aber Sünde durch Buße und Glauben vergeben ist, da kann sie auch beim Brotbrechen Vergewisserung und Festigung erfahren. An der Stelle kommen wir wieder in Konflikt mit der römisch-katholischen Lehre, aber auch in Konflikt sogar mit Martin Luther, dem wir natürlich viel verdanken und dem wir nicht auf dieselbe Ebene stellen wollen wie die Lehrer der katholischen Kirche. Aber er hat im Blick auf das Abendmahlsverständnis am Ende seines Lebens nichts Gutes gelehrt. Da müssen wir ihm deutlich widersprechen. Ihr seht es hier auf dieser Folie. Ich habe eben ein Datum erwähnt, 1529. Und in der Theologiegeschichte, in der Kirchengeschichte unterscheidet man den jungen Luther, den jungen reformatorischen Luther, der uns sehr nahe stand, von dem älteren landeskirchlichen Luther, der am Ende seines Lebens fast wieder katholisch war in einigen Punkten, zum Beispiel in diesem. Das ist eine Tragik in seinem Leben und trotzdem gilt er zu Recht als der größte Deutsche, den unser Volk je hatte. Ja? Und ohne ihn würde wahrscheinlich niemand von uns hier sitzen. Er hat so einen unvollkommenen Menschen gebraucht. Er hätte auch einen anderen nehmen können, dich oder mich, aber er hat Luther genommen und dafür sind wir dankbar. Aber schaut, was er hier, der alte Luther, über das Abendmahlsverständnis sagt. Allein Sünder gehören zu des Herrn Christi Nachtmahl und niemand soll hinzugehen, der voll Sünde ist oder ein böses Gewissen hat, den seine Sünden nagen und beißen, dass er ablege und Vergebung der Sünden da hole, im Mahl. Nein, da hole ich keine Vergebung der Sünden. Die hole ich, indem ich glaube, dass der Jesus sie am Kreuz getragen hat, indem ich meine Sünden bekenne. Im Mahl geschieht keine Vergebung der Sünden, sondern eine Vergewisserung der Vergebung meiner Sünden. Das ist nicht dasselbe. Und Luther lehrte eindeutig das Abendmahl zur Vergebung der Sünden. Das ist aber nicht die Lehre der Heiligen Schrift. Das Mahl ist ein Gedächtnis- und Vergewisserungsmahl. Aber nirgendwo steht, dass es ein Vergebungsempfangungsmahl ist. Das ist eine neue Wortschöpfung, die werdet ihr im Duden nicht finden. Aber ich habe es mal so genannt. Ich habe da mal so ein Unwort geschaffen. Damit nachher niemand zu mir kommt und sagt, ja, aber in Matthäus 26, 28 steht doch, das ist mein Blut des neuen Bundes, welches vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünden. Da sagt doch der Herr Jesus, dass es Vergebung der Sünden gibt durch sein Blut. Ja, aber das ist doch nicht dasselbe, wie dass es durch die Handlung des Mahles zur Vergebung der Sünden kommt. Sondern Vergebung der Sünden ist immer eine Sache zwischen ihm und mir, ganz persönlich, nicht einer rituellen Handlung oder so etwas. Ja? Und bitte versteht diese Aussage nicht falsch. Die beiden großen Kirchen haben aus dieser schlichten, eindeutigen Abendmahlslehre Sakramente gemacht. In beiden Kirchen gibt es eine Taufwiedergeburtslehre mit der Sitte des Massenabendmahls. In beiden großen Kirchen. Und das ist in meinen Augen zum Weinen. Ich bin auch in der evangelischen Kirche aufgewachsen. Ich weiß, von was ich spreche. Das Verständnis der allermeisten Evangelischen ist, beim Abendmahl kriegt man Vergebung der Sünden. Warum geht sonst der Pfarrer mit dem Abendmahl zu einer schwerkranken Frau oder zu einem schwerkranken Mann? Vor dem Sterben muss er nochmal das Abendmahl kriegen, ja, weil das Verständnis dahinter steht, dann kriegt er noch Vergebung seiner Sünden. Noch einmal, durch den Empfang von Brot und Wein geschieht keine Sündenvergebung. Wo ein Mensch in echter Umkehr von seinem falschen Lebensweg durch eine vertrauensvolle Hingabe an den Herrn Jesus Christus zur Vergebung erlangt ist, da kann er beim Brotbrechen immer wieder vergewissert werden. Ich kann es mit keinem anderen Wort besser ausdrücken. Es geschieht eine Vergewisserung der Sünden. Man hat es neu erfasst. Gott ist für mich. Ich bin sein geliebtes Kind. Der Jesus hat sein teures Blut für mich vergossen. Er hat mich vom Verderben erlöst. Ich darf jetzt beim Mahl schmecken und sehen, wie freundlich er ist. Das erquickt uns, das stärkt unseren inwendigen Menschen. In diesem Sinne Vergewisserung. Fünftens, das Mahl des Herrn ist ein Heiligungsmahl. Wir lesen noch einmal Vers 27, 28 in unserem Text 1. Korinther 11. Da heißt es, der Apostel mahnt die Korinther hier zur Selbstprüfung. Diese Worte werden oft weggelassen, werden gar nicht gelesen beim Mahl des Herrn. Das gibt irgendwie dann so eine gedrückte Stimmung, meinen manche oder so. Da heißt es, wer also unwürdig das Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, wird des Leibes und Blutes des Herrn schuldig sein. Der Mensch aber prüfe sich selbst. Wir brauchen nie den Nachbarn prüfen, sondern immer sich selbst. Und dann esse er von dem Brot und trinke von dem Kelch. Und dann geht es weiter, wer unwürdig nimmt, der isst und trinkt sich zum Gericht. Was war bei den Korinthern los? Paulus konnte sie nicht loben. Im Gegenteil, er musste sie ermahnen. Sie kamen zum Schlimmen zusammen, muss er tadeln. Und sie kamen zusammen, obwohl Spaltungen unter ihnen waren. Nämlich der eine war des Apollos und der andere des Paulus und der dritte des Kephas. Ja? Sie hatten Gruppierungen, hingen verschiedenen Lehrern an. Es waren Spaltungen. Und sie feierten nicht das Mahl des Herrn, sondern sie haben nicht mal aufeinander gewartet. Da kamen welche, die haben erst mal ordentlich gegessen. Und daneben saßen welche, denen knurrte der Magen, dass man es im ganzen Raum hören konnte. Und das muss Paulus tadeln. Und so sehen wir, zum Gericht nehmen tun es sich nicht die Ungläubigen. Verlorener als verloren kann man sowieso nicht gehen, oder? Die Ungläubigen, die sind schon gerichtet, sagt die Bibel, sondern zum Gericht nehme sich die Gläubigen, wenn sie nicht in einer dem Mahl entsprechenden Haltung daran teilnehmen. Das kann man nicht schnottrig nehmen und in allen Sünden leben und dann zum Tisch des Herrn kommen. Das will unser Herr nicht. Es ist ein Heiligungsmahl. Paulus ermahnt hier die Korinther und sagt, passt auf. Einige waren sogar betrunken, lesen wir hier, ja, angetrunken, hatten schon kräftig dem Wein zugesprochen. Paulus muss sie mahnen, ihr kommt in Gottes Züchtigung hinein, ihr nehmt euch das Mahl des Herrn zum Gericht. Und wie züchtigt Gott? Er spricht hier im Zusammenhang von, einige sind krank, einige sind sogar entschlafen. Also Gott hat sie weggenommen, er hat sie physisch gerichtet, er hat ihr Leben zu Ende gehen lassen, weil sie in eklatanter Weise gegen diese biblischen Prinzipien verstoßen haben. Liebe Geschwister, seid bitte mit diesem Gedanken ganz, ganz vorsichtig. Nicht, wenn jemand krank wird, wir alle werden mal krank, hat das immer mit diesem Zusammenhang, ja? Und das wollen wir nicht mal denken, das überlassen wir dem Herrn. Aber wir für uns wollen das nehmen und wollen sagen, ich will nicht in einer falschen Weise am Mahl teilnehmen. Zum Gericht nehmen heißt, dass in Korinth tatsächlich einige seelisch oder leiblich krank wurden und sogar entschlafen sind. Und was zwischen mir und einem anderen Gläubigen steht, das sollte vor dem Mahl ausgeräumt werden. Wenn nicht, kann ich das Mahl auch an mir vorübergehen lassen. Dazu gehört Mut, ja, dann denkt der andere, oh, der lässt das heute vorübergehen, was ist mit ihm? Dazu gehört Mut, klar, aber besser als zu heucheln und so zu tun, als wäre alles in Ordnung und das Mahl nehmen und lieber unter die Züchtigung Gottes kommen. Das wollen wir nicht. Darf ich an der Stelle mal etwas einfügen? Ich war ja Gemeinschaftsprediger, das wissen manche nicht, ja, ich komme aus der Gemeinschaftsbewegung. Mein Großvater hat eine landeskirchliche Gemeinschaft gegründet, bei uns in Hessen, wo ich herkomme. In meinem Elternhaus war die Stund und der EC-Jugendbund mit einem Harmonium im Wohnzimmer bei meinen Eltern. Ja, also ich kenne das von klein auf. Und ich war dann bei der Liebenzeller Mission zur Ausbildung und anschließend Gemeinschaftsprediger 5 Jahre im Rahmen der Liebenzeller Mission. Und zwar in Karlsruhe am Rhein. Und einmal habe ich dort das Mahl des Herrn geleitet. Es gab ein Abendmahl in unserer Gemeinschaftsstunde und ich gab es durch die Reihen und habe dann gerade ein paar Bibelverse gelesen. Ich habe nicht geguckt und beobachtet, oh, wer nimmt jetzt das Mahl und wer lässt vorübergehen. Ich habe das gar nicht gesehen. Ein paar Tage später, das war sonntags, am Mittwoch drauf, besuche ich einen alten Mann, der regelmäßig unsere Stunden besuchte. Er war schon im zarten Alter von 87 Jahren. Und ich klingel an seiner Tür und er macht mir auf und sagt, ach, Herr Block, Sie kommen, weil ich das Mahl des Herrn vorübergehen habe lassen. Sage ich, nee, das habe ich gar nicht gesehen, das weiß ich gar nicht. Deswegen komme ich nicht, ich wollte Sie einfach besuchen. Sagt er, es ist gut, dass Sie kommen. Ich habe noch keinen Frieden mit Gott. Boah, darauf war ich gar nicht eingerichtet. Ich sagte ihm, Bruder, oder Herr Kolb, habe ich ihn damals noch genannt. Herr Kolb, dafür brauchen wir mehr Zeit. Darf ich morgen Vormittag wiederkommen? Dann nehme ich mir alle Zeit der Welt. Am nächsten Morgen war ich wieder da. Der Mann hat lange seine Sünden bekannt, 87 Jahre alt. Ja, 87 Jahre ohne Gott gelebt. Und dann sind wir beide in seiner Wohnung auf die Knie und er hat sich bekehrt. Das Ganze ist offenbar geworden, weil er das Mahl vorbeigehen hat lassen. Er war ehrlich. Er wusste, er hat keinen Frieden mit Gott und er ließ es vorbeigehen. Ich hatte es nicht gesehen, aber er hat es mir nachher dann eben berichtet. Und es führte zu seiner Bekehrung. Er hat noch 11 Jahre gelebt, er wurde 98 Jahre alt. Das Mahl des Herrn ist sechstens, vorletztens, auch ein Hoffnungsmahl. In Kapitel 11, Vers 26 haben wir gelesen, das tut, bis er kommt. Bis er kommt. Allein diese Worte drücken ganz viel Hoffnung und Zuversicht aus. Der Herr Jesus selbst hat dem Mahl diesen Charakter gegeben. Wir schauen zurück zum Passamahl nach Ägypten, aber wir schauen nach vorne bis zu seiner Wiederkunft. Dazwischen feiern wir das Gedächtnismahl und das Hoffnungsmahl. In Matthäus 26, Vers 29 im Evangelium heißt es, bis an den Tag, da ich es neu trinken werde mit euch in meines Vaters Reich. Auch da hat schon der Herr Jesus den Bogen gespannt bis zu jenem vollendeten Mahl, wenn wir es im Himmel feiern werden. Jedes Mal, wenn wir das Brot brechen, spannen wir den Bogen von Golgatha bis hin in die Vollendung. Und das ist eine gewaltige Dimension. Unser Blick wird immer wieder auf das Ziel gerichtet. Und Johannes schreibt einmal in seinem ersten Brief, ein jeder, der solche Hoffnung hat, der reinigt sich gleich wie er rein ist. Auch da liegt Heiligung drin. Wenn man regelmäßig am Tisch des Herrn teilnimmt, auch das hilft uns, dass wir in der Reinheit vor Gott leben, in der Heiligung, dass wir keine erkannten Sünden in unserem Leben dulden. Wir sind Menschen, wir können versagen, wir können von einem Fehl übereilt werden, aber wir wollen so bald wie möglich das wieder bereinigen im Licht des Herrn, dass wir jederzeit an seinem Mahl teilnehmen können. Und das ist der siebte und letzte Punkt. Das Mahl des Herrn ist natürlich auch ein Anbetungsmahl. In Matthäus 26, 30, diesen Aspekt hat jetzt der Apostel Paulus hier in 1. Korinther 11 weniger aufgegriffen, aber wir können das ja ergänzen aus den Evangelien. Da heißt es, und da sie den Lobgesang gesprochen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg. Der Lobgesang, das sind die sogenannten Hallel-Psalmen. Das kommt in jedem dieser Psalmen vor. Hallel heißt loben. Halleluja, kennen wir alle, ja, kennt man auf der ganzen Welt. Die Worte Halleluja, lobe den Herrn. Psalm 113 bis 118, das sind die Hallel-Psalmen. Und die haben sie gesungen beim Mahl des Herrn. Das wurde beim Passamahl gesungen, das war üblich. Und das waren Psalmen, die voller Lob waren, voller Preis, voller Anbetung. Das heißt hier, da sie den Lobgesang gesprochen hatten. Aber wahrscheinlich wurde der gesungen. Und schon beim ersten Mal wurde also viel Anbetung praktiziert. Und so gehört auch Anbetung unbedingt zum Brechen des Brotes dazu. Unbedingt, wir beten den Herrn an. Das heißt, wir kommen nicht mit Bitten und Fürbitte. Das hat in anderen Zusammenhang seine Bedeutung. Wenn wir zur Gebetsstunde zusammenkommen, dann wollen wir auch kräftig bitten und Fürbitte üben. Aber beim Mahl des Herrn, da wollen wir anbeten. Anbetung ist das freie Liebesgespräch mit Gott. Da sagen wir ihm, was er uns bedeutet, was er für uns getan hat. Wir machen ihn groß. Da geht es nicht um uns, da geht es um ihn. Da steht er im Mittelpunkt. Da wollen wir mal unsere Bitten zurückhalten und Fürbitte. Das können wir bei anderer Gelegenheit vor Gott bringen. Anbetung. Im Bitten sind wir meistens stark, im Danken wird schon schwächer und in der Anbetung, da ist es oft in unserem Gebetsleben ganz schwach, auch im Gebetsleben der Gemeinden. George Fervor, der Gründer von OM, hat mal gesagt, Anbetung ist das fehlende Juwel in evangelikalen Kreisen. Ist wirklich so. Echte Anbetung, entweder wird sie gefühlsduselig praktiziert in der sogenannten Lobpreisbewegung. Da liegt ein Heft auf dem Büchertisch, das es seit kurzem gibt, das sich damit befasst. Oder es fehlt ganz. Das ist schade. Wenn wir das Brot brechen, feiern wir ein Anbetungsmahl und beten den an, der sein Leben für uns gegeben hat. Letzte Folie. Ich kann nicht schließen, wenn ich über das Mahl des Herrn spreche, ohne zu erwähnen, dass er selbst einmal in Lukas 22, 15 wird es berichtet, gesagt hat, mich hat herzlich verlangt, dieses Passa mit euch zu essen. Das sehen wir, nicht nur wir sollten den Wunsch haben, das Mahl des Herrn zusammen zu feiern, dieses Gemeinschaftsmahl und die anderen Charakterzüge haben wir aufgezählt. Unser Herr selbst hatte das Verlangen, mit seinen schwachen Jüngern damals das Passa zu essen und das dann zum ersten Abendmahl wurde, zum Herrenmahl. Und wenn er selbst den Wunsch hat, das sollte uns doch sehr ziehen und motivieren, dass wir es nicht versäumen, daran teilzunehmen. Ich darf zusammenfassen, das Mahl des Herrn ist eines der größten Geschenke, das er uns auf dem Weg durch diese große Wüste mitgegeben hat. Er hat es uns gegeben zum Gedächtnis, nicht als Sakrament, nicht zur Sündenvergebung. Wir wiederholen nicht das unblutige Opfer. Wie sollen wir teilnehmen? Gottesfürchtig, dankbar, gläubig, in der Haltung der Selbstprüfung, versöhnt nach dem Vorbild Jesu, nicht formell, nicht lieblos, nicht rücksichtslos und auch nicht ungläubig oder schnottrig. Damit wollte ich noch einmal die Botschaft zusammenfassen. Ja, wir werden jetzt auch gleich das Mahl des Herrn feiern. Ich hoffe, wir sind noch gut in der Zeit, dass ich noch 2 Minuten nutzen darf, um ein letztes Mal ein paar Dinge vorzustellen, die heute auf diesem Büchertisch erhältlich sind. William MacDonald, den ich persönlich gekannt habe und sehr viel ihm verdanke in meinem Glaubensleben, er hat dieses kleine, schlichte Büchlein geschrieben, Christus und die Gemeinde, Leben und Lehre nach biblischem Vorbild. In diesem kleinen Büchlein ist auch das Mahl des Herrn sehr, sehr gut beschrieben. Wer noch nie ein Buch über Gemeinde gelesen hat, fangt mal mit dem an, liebe Geschwister. Lesen wir nicht nur über Ehe und Familie und Lebenshilfe. Ist auch gut, wenn es dazu Bücher gibt, aber wir brauchen auch gute Lehre. Wayne Mack, auch ein Amerikaner, hat dieses Buch geschrieben, Leben im Haus des Vaters. Ich kann nur sagen, als ich das zum ersten Mal gelesen habe auf Englisch, da habe ich von den 10 Kapiteln, die das Buch hat, 8 zum Abdruck in der KFG-Zeitschrift vorgesehen. 4 wurden bereits abgedruckt, die anderen 4 müssen noch warten, bis sie dran sind, bis es reinpasst in ein Heft. Also ein ganz wertvolles Buch. Es zeigt Gemeinde für Gemeindeglieder, nicht für Pastoren, Älteste, Missionare, Gemeindetechnokraten, sondern für jedes Gemeindeglied. Ganz feines Buch. Gestern habe ich vorgestellt, da waren aber doch manche nicht hier. Heute Morgen ist ja Vollversammlung hier bei euch. Da habe ich dieses gute Buch schon vorgestellt, die verändernde Kraft der Vergebung. Wir haben eben auch darüber gesprochen, dass wir Vergebung brauchen. Zuerst mit Gott, aber dann auch untereinander. Und das hat Philipp Nunn in diesem Buch hervorragend ausgeführt. Kein dicker Brummer, ein kleines, mehr ein Taschenbuch, aber so kompakt, so wertvoll. Ich kann es nur von Herzen empfehlen. Und jetzt hoffe ich auf euer Verständnis. Wir haben über das Mahl des Herrn nachgedacht, nicht über den Weg, wie wir gerettet werden. Aber da gibt es unterschiedliche Ansichten unter Christen. Die einen verstehen das Evangelium mehr kalvinistisch, so nach Calvin. Die anderen nicht so, mehr nach Arminius, den sie vielleicht gar nicht kennen, noch nie gehört haben von ihm. Aber das sind die beiden Kontrahenten in der Kirchengeschichte, und ich habe da vor 2 Jahren mal ein Buch geschrieben, und der Untertitel ist wichtiger als der Titel, deswegen habe ich den rot hervorgehoben, verbindende Gedanken zu einem trennenden Thema. Wegen dieser unterschiedlichen Verständnisse sollten sich Christen niemals trennen, nach meiner Überzeugung, und das habe ich in diesem Buch dargelegt, damit es auch mal jemand liest, der es für 9,50 Euro nicht unbedingt kaufen würde. Das könnt ihr für 1 Euro, das ist mehr ein symbolischer Preis, ja, könnt ihr das mitnehmen, obwohl es noch in der Preisbindung ist, aber ich als der Autor darf es natürlich auch für 1 Euro verkaufen. Zuletzt möchte ich euch noch 2 Bücher vorstellen, die zu den besten zählen, die ich in meinem Leben je gelesen habe. Ich bin nicht stolz darauf, aber ich habe weit mehr als 1000 Bücher inzwischen gelesen, christliche Bücher. Und wenn ich euch sage, das steht an Nummer 1. Die Bibel ist in einer anderen Liga, die ist nicht vom Menschen geschrieben, ja, also inspiriert von Gott. Aber vom Geheimnis des Glaubens, Fritz Binde, das Beste, was die Gemeinschaftsbewegung je hervorgebracht hat, ist Fritz Binde und seine Schriften. Das ist meine Überzeugung. Ein Thüringer, hier nicht weit weg von hier geboren. Und meine Großeltern haben sich 1905 in seinen Bibelstunden bekehrt. Ich würde nicht hier stehen, wenn Gott diesen Mann nicht gebraucht hätte. Und ich habe noch nie ein Buch gelesen mit so einer Tiefe, mit so einer geistlichen Tiefe wie dieses Buch vom Geheimnis des Glaubens. Also wenn ihr das noch nicht kennt, der Sebastian hat eben gesagt, Urlaub steht bevor, setzt euch abends auf die Terrasse, trinkt einen guten Holundersaft und dann lest ihr dieses Buch nebenher, da werdet ihr ganz großen Gewinn haben. Und Binde war ein Atheist, Sozialist, Anarchist und Nietzsche-Anhänger. Schlimmer geht's gar nicht mehr eigentlich. Und kam mit 33 Jahren zum Glauben, als er dieses Buch von Steinberger, Der Weg dem Lamme nach, zweimal durchgelesen hatte. Dann bekehrte sich dieser philosophisch geschulte Denker und Politiker. Was der Gregor Gysi heute ist, war Fritz Binde damals. Manche haben ihm eine Karriere zugetraut bis zum Reichskanzler. Wirklich, der hatte eine ganz steile Karriere vor sich, hat er drauf gepfiffen, wurde Evangelist, viele Menschen sind durch ihn zum Glauben gekommen, viele gebildete Doktoren, aber auch andere Toren, ja, haben sich bekehrt unter seinen Predigten und durch seine Schriften. Der Weg dem Lamme nach von Steinberger, auch Pietismus, liebe Geschwister, landeskirchliche Gemeinschaft, Steinberger. Solche Bücher, die muss man gelesen haben. Ich kann es gar nicht anders sagen. Das Letzte. Ray Virtue war kein Pietist, sondern ein Amerikaner. Er ist im Januar diesen Jahres heimgegangen. Ich kannte ihn. Er hat 37 Jahre in Hamburg in einer Gemeinde gedient. Und er hat mich gebeten, vor seinem Tod noch seine Predigten und Bibelstunden, die seine Geschwister der Gemeinde zusammengefasst hatten, dafür zu sorgen, dass es der Nachwelt erhalten bliebe. Das habe ich gerne getan. Das wurde dann so ein dicker Brummer. Ihr seht, 820 Seiten. Aber ihr könnt es nicht alle lesen, was hier unten steht. Auch geeignet als Hilfestellung zum Vorbereiten von Bibelstunden und Predigten. Sehr systematisch aufgebaut. Jede Andacht hat 3, 4, 5 Punkte. Kann man sehr gut verwenden. Schaut's mal an, ihr dürft auch eins aufmachen. Normalerweise, wenn die Folie drum ist, sollte man die Bücher nicht aufreißen. Aber das dürft ihr mal eins aufmachen, dann seht ihr ein ganz wertvolles Buch. Gesunde Nahrung für die Seele. So, ihr wart sehr geduldig. Ich danke für eure Aufmerksamkeit. Ich danke auch für die Einladung hierher zu euch. Ich war schon ein paar Mal unter euch, aber hier noch nie in der Mühle, in der urigen, urwüchsigen. Und ich verabschiede mich jetzt schon mal pauschal, wenn ich nicht mehr jedem Einzelnen die Hand drücken kann. Nachher nach dem Essen, ich bleibe noch zum Essen, werde ich natürlich dann fahren. Das heißt, wenn ihr noch etwas nehmen wollt vom Büchertisch, macht ihr es bitte gleich nach Schluss der Versammlung, nicht jetzt. Wir wollen das Brot erst brechen, aber dann macht ihr es bitte, damit ihr nicht hinter mir herlaufen müsst und ich nochmal den Kofferraum aufmachen muss. Habe ich schon oft genug erlebt. Denkt dran, Muttertag ist zwar vorbei, aber Weihnachten steht schon wieder vor der Tür. Man muss sich immer eindecken mit guter Literatur. Wir stehen auf zum Gebet. Herr Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen heute Morgen, dass du dich für uns hingegeben hast und dass das ein für alle Mal geschehen ist an diesem schrecklichen Kreuz. Danke, dass du auferstanden bist, dass du durch die Himmel geschritten bist und dass du mit deinem teuren Blut bezeugt hast, dass die Erlösung ein für alle Mal geschehen ist. Du hast nicht eines unserer Werke mitgenommen, kein einziges hätte getaugt. Sie waren alle mit der Sünde befleckt. Aber dein Werk, das war rein und heilig und das hat der Vater angenommen. Und darum feiern wir so gerne das Mahl und denken daran, dass alles vollbracht ist. Wir haben heute diese Belehrung des Apostels Paulus vor Augen geführt und wir wollen dich bitten, Herr, dass wir das verstanden haben, dass wir es in unserem Herzen ergreifen, dass wir es in unserem Herzen sacken lassen, dass es da seinen Platz hat, dass wir ein gutes biblisches Verständnis haben deines Mahles und auch der Taufe. Wir danken dir, dass heute Morgen das Mahl hier gefeiert werden kann, heute Abend eine Taufe praktiziert werden kann und auch die anderen Säulen des Gemeindelebens heute alle ihren Platz haben. Wir preisen dich dafür, dich, unseren lebendigen, auferstandenen Herrn. Und ich möchte zum Schluss noch bitten, dass du die Hauskreisversammlung weiter segnest, dass du sie wachsen lässt in die Tiefe und in die Breite, dass sie ein Leuchter sein darf, hier an dieser Stätte, oder drüben in Hohenstein-Ernsthal und für die Orte und für die ganze Umgebung. Darum bitte ich dich von Herzen. Amen.